ARD. Sprechen wir über Mord. Tatort Kreißsaal. Der SWR-Kultur-True-Crime-Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Und hier kommt wieder ein Hallo aus Baden-Baden aus dem Podcast-Studio von Sprechen wir über Mord. Und an meiner Seite wie stets, hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Heute steht eine Hebamme im Mittelpunkt unseres juristischen Interesses. Und da habe ich mich bildungsbürgerlich und unserem Bildungsauftrag verpflichtet, natürlich gefragt, woher das Wort eigentlich kommt, wie man es ausspricht. Das taugt aber wahrscheinlich nicht als fiese Eingangsfrage, weil Sie das sicherlich alles wissen.
Nein, ehrlich gesagt habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber eine Amme ist ja eine Ersatzmutter und ich denke, das Heben kommt aus dem, sagen wir mal, technischen Zusammenhang der Geburt.
Ja, das ist sehr gut. Es kommt aus dem Althochdeutschen, habe ich recherchiert, und hat mit Heven, also Heben, und mit Amme, aber eher als Ahnen und klassischerweise wohl die Großmutter zu tun. Es meint also die Frau, die unter der Geburt, wie die Juristen und Mediziner sagen, helfen. Großmutter, habe ich mich dann noch gefragt, ist das aus der Perspektive des Neugeborenen gedacht? Also ist es die Mutter der Mutter oder ist es die Mutter der Mutter der Mutter? Man weiß es nicht so genau. Ein toller, ein wichtiger und anspruchsvoller Beruf, aber leider einer, der im Gesundheitswesen unter diesem Grundsatzproblem leidet, sehr schlechte Bezahlung, wenig Verständnis für die große Leistung, sehr unangenehme Arbeitszeiten. Ich weiß nicht, ob Sie Hebammenbezug haben. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es mehrere gelernte Hebammen, aber leider eigentlich ausschließlich solche, die den Beruf nicht mehr ausüben, die was anderes dann gemacht haben, sich nochmal weiter fortgebildet haben, weil sie die Berufsausübungsbedingungen unerfreulich fanden.
Ich habe keine Erfahrung, außer als zweifach betroffener Vater.
Und selbst betroffen, mutmaßlich. Sie werden sich schlecht erinnern können, aber
daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern.
Ja. Hat man sie auch mal gehoben.
Ja.
Das mit dem für einen anderen Beruf entscheiden, könnten wir auch in unserem heutigen Fall noch einmal kritisch hinterfragen. Da kommen wir sicher noch mal vorbei. Wir hören rein, worum es geht.
Die Häufung der Fälle brachte den Verdacht. Aus unerklärlichen Gründen hörten 4 Kaiserschnittpatientinnen nach der Geburt nicht auf zu bluten.
Die Hebamme hat die Frauen nach Ansicht der Ankläger wahllos mit dem Blutverdünner attackiert. Von 9 Fällen spricht die Anklageschrift.
Alle Frauen konnten zwar durch Notmaßnahmen gerettet werden, sie waren aber traumatisiert. Viele haben psychologische Hilfe gebraucht.
Sie wollte ihre Überlegenheit demonstrieren, glauben die Ankläger, nachdem sie sich zuvor beruflich zurückgesetzt fühlte.
Uns ist ab und an ein komisches Bauchgefühl aufgekommen, aber das konnten wir zu keinem Zeitpunkt beweisen.
Von einem komischen Bauchgefühl spricht die leitende Hebamme eines der betroffenen Krankenhäuser. Und ja, nicht nur das Wort Bauchgefühl mutet hier ein wenig seltsam an. Der Fall erinnert an andere schwere Verbrechen, die in Krankenhäusern geschehen und die irgendetwas mit übersteigertem Selbstwertgefühl, übersteigerten Fähigkeitsvorstellungen oder vielleicht auch einfach nur Hybris zu tun haben. Verübt von denen, die eigentlich Leben retten und schützen sollen. Isabel Demey fasst uns den heutigen Fall zusammen.
Ihre Prüfung zur Hebamme schließt sie als Jahrgangsbeste ab. Regina K. will eigentlich Ärztin werden, doch für ein Medizinstudium reicht ihre Abiturnote nicht. Nun arbeitet sie als Hebamme, ab 2007 in einer Klinik im hessischen Bad Soden im Taunus. Im September 2011 betreut sie eine 34-Jährige, deren Kind per Kaiserschnitt geholt wird. Nach der Geburt kommt es bei der Frau zu schweren Blutungen. Die Ärzte können sich den massiven Blutverlust nicht erklären. Die Mutter verliert ihre Gebärmutter und überlebt. Im Januar 2012 kommt eine 41-Jährige in die Klinik. Nach der Geburt kommt es auch bei ihr zu lebensbedrohlichen Blutungen. Auch ihre Gebärmutter wird entfernt. Sie bekommt 44 Bluttransfusionen. Niemand kommt auf die Idee, dass Regina K. den Frauen heimlich den Blutverdünner Heparin verabreicht hat. In der Nacht auf den 6. April 2012 verschlechtert sich der Zustand einer anderen Frau. Ein Assistenzarzt entdeckt Reste einer Tablette zum Abbruch von Schwangerschaften in ihrem Körper. Das Kind wird per Notkaiserschnitt geholt. Schnell wird klar, allein die Hebamme kann der Frau die Tablette verabreicht haben. Regina K. wird vom Dienst suspendiert. Vor dem Arbeitsgericht Frankfurt erstreitet sie einen Vergleich. Das Arbeitsverhältnis wird einvernehmlich aufgelöst. Sie bekommt ein gutes Arbeitszeugnis. Im Juli 2012 beginnt sie in der Klinik Großhadern in München zu arbeiten. Nach einem Bandscheibenvorfall ist Regina K. ab Herbst 2013 sieben Monate lang krankgeschrieben. Nach ihrer Rückkehr reduziert die Klinik ihre Arbeitszeit und streicht ihr die Nachtdienste. Im April 2014, 8 Tage nach dem Personalgespräch, lässt sie einer Schwangeren im Kreissaal eine Infusion verabreichen. In die Infusion hat sie heimlich Heparin gemischt. Das Kind kommt per Kaiserschnitt gesund zur Welt. Die Mutter verliert gut 5 Liter Blut. Die Frau überlebt. Im Mai und Juni 2014 kommt es bei 2 weiteren Frauen zu massiven Blutungen. Im Juni lässt der leitende Oberarzt eine Blutprobe untersuchen. Das Ergebnis: Heparin. Er stößt im Computer auf die beiden Vorfälle von Mai und April. Regina K. hatte an allen 3 Tagen Dienst im Kreissaal. Am 25. Juni 2014 beschließt die Klinikleitung, dass Regina K. vorerst keine Kreissaalpatientinnen mehr betreuen soll. Am selben Tag hat sie bereits eine weitere Infusion mit Heparin versetzt. Ein Anästhesist verabreicht sie einer Frau, die mit Zwillingen schwanger ist. Die Kinder kommen gesund zur Welt. Die Frau erleidet schwere Blutungen. Regina K. fährt in den Urlaub. Zurück in der Klinik wird die Hebamme festgenommen. Am 26. Oktober 2016 verurteilt das Landgericht München die damals 35-Jährige wegen 7-fachen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Die Hebamme habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Das Leben der Schwangeren sei ihr völlig egal gewesen. Nach Überzeugung des Gerichts wollte Regina K. mit ihren Taten die Ärzte treffen, von denen sie sich nicht genug wertgeschätzt fühlte. Um die Allgemeinheit vor der Hebamme zu schützen, verhängt das Gericht ein lebenslanges Berufsverbot.
Sie wäre selbst gerne Ärztin geworden, schafft es nicht und will sich dann, ich formuliere es jetzt ganz spitz, für die eigene Unzulänglichkeit an denen rächen, die Ärzte geworden sind. Wollen wir so anfangen und tadeln Sie mich bitte jetzt nicht wie in der studentischen Klausur und schreiben mir vorwurfsvoll Urteilsstil an den Rand. Können wir an der Seite anfangen oder müssen wir von vorne im Sachverhalt anfangen?
Fangen Sie an, wo Sie wollen.
Dann fangen wir da an. Die Motivlage, der Hass auf die, die das nicht geschafft haben, was sie selbst gerne geschafft hätte.
Ja, das ist natürlich immer zu einem gewissen Teil spekulativ, ja, weil die Angeklagte hat ja die Taten alle bestritten bis zum Schluss und hat sich da nicht zu ihrer Motivation geäußert. Man kann dazu verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen. Es ist ja so, eingangs haben Sie es ja gesagt, diese Fälle sind zwar selten, sogar sehr selten, aber nicht einmalig. Wie es Feuerwehrleute gibt, die Feuer legen, gibt es auch immer wieder Krankenpfleger und ähnliche, die Verbrechen zulasten von Patienten begehen. In der Regel oder häufig ist es aber so, dass die sozusagen dann mit der Gefahr spielen und zum Beispiel sich beweisen wollen als besonders tüchtige Lebensretter und dann kritische Situationen herbeiführen, um dann besonders gut dazustehen, weil sie die Patienten gerettet haben. Das war ja bei dieser Hebamme hier ganz anders. Sie hat diese Mittel verabreicht und ist dann nach Hause gegangen, nach der Schicht sozusagen. Ja. Ganz erstaunlich, sie hat sich nicht etwa als Retterin da aufgespielt, sondern sie hat einfach diese Frauen mit dem blutverdünnenden Mittel Heparin in eine extreme Lebensgefahr gebracht und hat sich dann ihrem Privatleben zugewendet.
Das heißt, mutmaßlich mit dem Ziel, dass die Ärztinnen und Ärzte, auf die sie schaut und denkt, da gehöre eigentlich ich hin, das müsste eigentlich mein Job sein, und du, jetzt schau mal, wie du damit klarkommst.
Das ist eine nicht fernliegende Möglichkeit. Insgesamt hat sie sich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt, offenbar, und nicht genügend respektiert oder nicht genügend bewundert oder was auch immer. Sie war offenbar, soweit ich das gelesen habe in den Berichten darüber, als Kollegin nicht besonders beliebt, galt als irgendwie sozial nicht besonders kompetent, sondern als irgendwie großkotzig und ein bisschen von oben herab und so weiter, hat wenig Kontakte gehabt in den Kliniken, in denen sie gearbeitet hat und hat sich dann insgesamt, sagen wir mal, nicht genügend respektiert und angesehen gefühlt. Diese Motivation ist plausibel jedenfalls. Da hängt natürlich noch ein bisschen mehr wahrscheinlich drin, weil es ist ja eine wirklich konsequent brutale Vorgehensweise. Ja? Also abgesehen jetzt von irgendeiner Konkurrenzsituation mit den Ärzten oder mit der Unzufriedenheit mit ihrer Halbtagsstelle oder was auch immer, ist dann natürlich auch einfach so eine Freude oder so ein Bedürfnis danach zu schaden. Ja? Also Schaden anzurichten, was Schlimmes zu tun, bei dem man nicht bemerkt wird.
Aber wie Sie sagen, im Gegensatz zu dem Brandstifter bei der Feuerwehr, um dieses Klischee nochmal zu bemühen, der dann vielleicht selber in zweiter Reihe steht oder beim Löschen dabei ist und seine Freude hat an dem, was geschieht, sie geht nach Hause. Sie schafft eine fatale Konstellation, ein lebensbedrohendes Risiko für die Patientin und geht nach Hause. Und man kann sich ja eigentlich nur vorstellen, ihre eigenen Gedanken sind es dann, na mal gucken, ob die das hinkriegen. Und die werden schon sehen, was ich ihnen da für ein Ei gelegt habe. Die Ärzte.
So ist es, ja. Aber es ist natürlich auch so eine Freude am Schaden anrichten und am Vernichten. Ja. Eine Freude, das heimlich tun zu können und keiner weiß es außer ihr, was sie da gemacht hat. Sie hat ja nicht angenommen, das wird jetzt alsbald entdeckt, sondern sie hat das ja versucht zu verschleiern, indem sie das Heparin in Infusionen gemischt hat. Und hat dann gedacht, da rechnet sowieso keiner damit. Da schaut auch niemand nach. Ja, wenn da plötzlich
Natriumchlorid drauf und
unvorhersehbare schwere Blutungen auftreten, schaut ja niemand jetzt mal als erstes mal, ob der vielleicht Heparin gespritzt gekriegt hat, weil es ja völlig abwegig ist, das zu tun. Und unabhängig von diesem konkreten Einzelfall gibt es natürlich auch schon Menschen und Situationen, in denen Menschen einfach nur versuchen, heimlich was Schlimmes zu tun, weil sie nicht erwischt werden, irgendwelchen Schaden anrichten, einfach nur, um den Schaden anzurichten und dann zu sagen, ja, um sich irgendwie mental als mächtig und groß zu fühlen und zu sagen, ja, ich kann das. Ja. Und all diese Motivationen, die mischen sich natürlich in der Regel. Ja.
Ist es kriminologisch das gleiche Phänomen, wenn jemand nachts durch die Straße geht und Autospiegel abschlägt oder Laternen austritt?
Ich denke, ja, das liegt so auf dieser Ebene. Ja. Hm.
Nur, dass die Folge halt viel schwieriger natürlich, ist. Ja. Hm. Ich bin versucht, aber es könnte ein größerer Exkurs werden und deswegen sollten wir vielleicht nochmal eine Sekunde bei der strafrechtlichen Dimension bleiben. Ich würde gerne nochmal auf die Ebene der Verantwortung und letztlich dann auch auf die ganzen arbeitsrechtlichen, disziplinarischen, klinikorganisatorischen Fragen kommen, die sich für mich da noch anschließen. Ich habe da auch gleich noch einen O-Ton eines ärztlichen Direktors, der mich einigermaßen ratlos macht. Aber vielleicht schieben wir das noch ein bisschen nach hinten und gucken es uns gerade strafrechtlich nochmal an. Den, in Anführungszeichen, Erfolg, also tote Patientinnen, haben wir hier nicht. Die haben alle überlebt. Wir haben gehört, in einem Fall ein Blutverlust von 5 Litern. Das ist dramatisch viel. Das ist für Menschen mit einem kleineren Blutkreislauf fast schon alles. Also wirklich krasse Krankheitsverläufe. Wir sind aber gleichwohl nur im versuchten Delikt, aber die Kammer hat den Mord festgestellt.
Versuchter Mord, ja. Und zwar mit den beiden Mordmerkmalen Heimtücke. Das liegt ja auf der Hand. Die jeweils betroffenen Tatopfer waren ja vollkommen arglos und deshalb wehrlos. Und das ist halt ein Fall der Heimtücke. Und zweitens niedrige Beweggründe aufgrund dieser Motivation, sagen wir mal, aus Selbstsucht und eigener Großmächtigkeitsfantasie heraus, jetzt wahllos Menschen zu töten. Sie hat ja nicht irgendeine spezielle Schwangere angegriffen, sondern das wahllos gemacht, wann sich die Gelegenheit bot, offenbar. Wobei, sie hat ja nicht nur 9 Geburten betreut in den Jahren, sondern zahllose wahrscheinlich. Wie sie sich die im Einzelfall dann ausgesucht hat, das weiß man nicht. Vielleicht nach Gelegenheit, vielleicht hat sie irgendeinen inneren Drang verspürt, jetzt muss ich mal wieder, jetzt kann ich mal wieder, jetzt bin ich unbeaufsichtigt oder was auch immer. So hat sich das ergeben. Ursprünglich angeklagt waren 9 Fälle. Soweit ich weiß, sind 2 Fälle eingestellt worden. Warum, weiß ich nicht. Ich habe das Urteil des Landgerichts nicht gelesen. Und der Bundesgerichtshof, der über die Revision entschieden hat, hat auch da nach dem Paragraphen 349 Absatz 2 ohne Begründung entschieden und nur eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der das auch im Einzelnen nicht drin stand. Möglicherweise hat man Probleme gehabt bei der Kausalität, könnte sein, ja. Und dann hat man gesagt, diese beiden Fälle kann man einstellen, weil sie sozusagen im Vergleich zu den 7 weiteren Fällen für die Strafzumessung nicht wesentlich ins Gewicht fallen. Es ist eine Möglichkeit der Strafprozessordnung, dass man einzelne Taten dann aus der Anklage raus beschränkt. Verurteilt worden ist sie dann wegen 7 Fällen des versuchten Mordes, jeweils mit den beiden Mordmerkmalen. Und der Versuch kann nach dem § 23 Strafgesetzbuch genauso bestraft werden wie die vollendete Tat oder sagen wir eher umgekehrt formuliert, Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat.
Muss aber nicht.
Muss aber nicht. Es gibt sogenannte Strafmilderungsgründe, die zwingend sind, zum Beispiel bei der Beihilfe. Und es gibt solche, die nicht zwingend, sondern nur fakultativ sind, also nur möglich sind. Das ist neben dem Versuch auch noch die Anstiftung. Man kann auch wegen Anstiftung zu einer Tat zu der Vollendungsstrafe verurteilt werden, ebenso für Versuch. Da kommt es darauf an, wie der Einzelfall gelagert ist. Und beim Versuch wird man sagen, ja, je näher diese Tat an der Vollendung dran gewesen ist, also je gefährlicher es für das Rechtsgut war, dann endgültig verletzt und vernichtet zu werden, desto mehr ist das ein Indiz dafür, die Vollendungsstrafe zu verhängen. Und andere Schuld- und Unrechtsgesichtspunkte spielen da auch eine Rolle. Es ist eine Abwägung im Einzelfall. Also man kann nur, muss man schon sagen, man kann hier nur feststellen, dass diese Täterin hier außerordentliches Glück gehabt hat mit der Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren.
Die zwar die höchste ist, die man zeitig verhängen kann, aber gleichwohl eigentlich, ich sehe es ganz genau, so haben wir hier ein paar Argumente gehört und auch selber besprochen, 5 Liter Blutverlust bei einer Frau unter der Geburt. Ich bin kein Arzt, aber das klingt sowas von lebensgefährlich, dass man sich eigentlich kaum vorstellen kann, wie es noch knapper ausgehen könnte.
Das war sicher der Fall, ja. Es ist auch so, dass sie offenbar in allen Fällen nur zeitige Freiheitsstrafen gekriegt hat, denn wenn unter den 7 Einzelstrafen eine einzige lebenslange Strafe gewesen wäre, dann hätte zwingend auf eine lebenslange Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe, weil die ja dann zusammengezogen werden, die Einzelstrafen, zu einer sogenannten Gesamtstrafe erkannt werden müssen. Das ist aber nicht der Fall, sondern sie hat jeweils Einzelstrafen gekriegt, deren Höhe ich jetzt nicht kenne, weil ich das Urteil nicht gelesen habe. Und daraus ist dann diese Gesamtstrafe gebildet worden. Das ist keine bloße Addition, wie es zum Beispiel im Ordnungswidrigkeitenrecht der Fall ist und auch in anderen Strafprozessordnungen anderer Staaten, sondern bei uns wird die Gesamtstrafe dadurch gebildet, dass sich ein Strafrahmen ergibt. Die Gesamtstrafe muss sozusagen eine Einheit höher als die höchste Einzelstrafe sein, darf aber die Summe der Einzelstrafen nicht erreichen. Das klingt kompliziert, ist es aber letzten Endes nicht. Also wenn man 7-mal 1 Jahr zum Beispiel verhängen würde, dann wäre die Gesamtstrafe 1 Jahr 1 Monat bis 6 Jahre 11 Monate. In dieser Spanne würde das laufen, wobei die zeitige Freiheitsstrafe immer begrenzt ist nach § 38 auf 15 Jahre. Also höher geht's nicht.
Deswegen ist das hier so ein bisschen eine akademische Diskussion. Wenn man nicht lebenslang sagt, muss man quasi 15 Jahre sagen?
Muss man nicht, kann man aber, hat aber man hier gemacht. Ja, also die theoretisch mögliche Höchststrafe bei 7 zeitigen Einzelstrafen.
Wenn wir eine lebenslange Strafe hier jetzt besprechen würden, würde sich die Frage, gerade auch weil 2 Mordmerkmale nach der besonderen Schwere der Schuld stellen, wie ist das bei der zeitigen Freiheitsstrafe eines versuchten Mordes? Stellt sich diese Frage trotzdem und hat sie dann später praktische Auswirkungen?
Nein, jedenfalls nicht in so einer formellen Weise. Die Frage der besonderen Schwere der Schuld stammt eigentlich aus dem Vollstreckungsrecht, weil bei der lebenslangen Freiheitsstrafe ja nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus den 70er Jahren die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes gebietet, dass der Verurteilte oder die Verurteilte auch eine Chance haben muss, noch einmal in Freiheit zu gelangen. Also es ist verfassungsrechtlich nicht möglich oder nicht zulässig, jemandem von vornherein zu sagen, du wirst hier niemals mehr rauskommen bis zu deinem Tod. Diese Chance muss er haben. Natürlich ist es nur eine Chance und nicht eine Gewissheit.
Es kann trotzdem passieren, ja.
Es kann passieren, passiert ja auch oft, dass die lebenslange Freiheitsstrafe dann auch wirklich lebenslang vollstreckt wird, aus welchen Gründen auch immer. Entweder weil die Leute sterben in der Haft oder weil die Reststrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Wenn keine günstige Sozialprognose vorliegt, dann gibt es auch keine Bewährung. So, und über diese Frage der Reststrafenaussetzung zur Bewährung entscheidet nicht das Tatgericht, also das Gericht, das die betroffene Person verurteilt hat, sondern die sogenannte Strafvollstreckungskammer. Und zwar erst, wenn die Zeit rum ist, also nach vielen Jahren. Und bei der lebenslangen Freiheitsstrafe sind das mindestens 15 Jahre, bevor da zum ersten Mal darüber entschieden werden kann. Und die Voraussetzung dafür, dass der Rest eine lebenslange Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, ist neben einer günstigen Sozialprognose auch, dass nicht die besondere Schwere der Schuld dem entgegensteht. So steht es im Gesetz. Das ist also letzten Endes eine Frage, die die Strafvollstreckungskammer nach der Mindestverbüßungszeit und dann auf Antrag natürlich nur entscheiden muss. Und da hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann entschieden, dass diese Frage, ob die Schuld besonders schwer wiegt, nicht erst von der Strafvollstreckungskammer sozusagen tatsächlich bewertet werden darf, sondern dass das eine Frage ist, die schon das Tatgericht entscheiden muss. Und das ist der Grund, warum bei Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafe, wegen Mordes in der Regel, dann das Tatgericht entscheidet, ob eine besondere Schwere der Schuld gegeben ist.
Und natürlich den Vorteil hat, aus dem Ergebnis der Hauptverhandlungen dabei schöpfen zu können, den Angeklagten, die Angeklagte vor sich gehabt zu haben.
So ist es.
Und sehr viel näher dran zu sein, als dass irgendwann eine Strafvollstreckungskammer
ist. Es ist auch nicht einfach nur ein schriftliches Beschlussverfahren mit der kleinen Anhörung, sondern es wird halt in der Hauptverhandlung entschieden, auf der Grundlage der Feststellungen zur Tat selbst. Und diese Voraussetzung ist bei zeitigen Freiheitsstrafen nicht gegeben, weil da die Strafaussetzung zur Bewährung nach anderen Regeln verläuft. Und da nicht die Frage der besonderen Schwere der Schuld schon vorab entschieden werden muss.
Ja, wir haben im Sachverhalt gehört, dass die Hebamme offensichtlich das Heparin zwar in die Infusionen gegeben hat, aber so wie ich das verstanden habe, sind die Infusionen nicht von ihr dann letztlich angehängt worden an die Patientin, sondern von weiterem Pflegepersonal, das es in der Klinik gegeben hat. Müssen wir hier noch, natürlich nicht im Subjektiven, die wollten nicht töten, aber müssen wir hier noch über eine mögliche Gehilfenstellung sprechen? Objektiv ist es ja so, dass die sowas wie ein Werkzeug waren, die Schwestern, die die Infusion angehängt haben.
Ja, das waren Werkzeuge, also Werkzeug jetzt als
juristisch gesprochen.
Ja, als Terminus technicus, die sind ja unbewusst eingesetzt worden. Eine Gehilfenstellung würde ja einen sogenannten Doppelvorsatz voraussetzen, nämlich dass der Gehilfe oder die Gehilfin erstens weiß, da wird gerade eine Tat begangen und zweitens, ich helfe der und ich will das auch. Ich will, dass die Tat vollendet wird und ich will da auch helfen. Also das ist so ein Doppelvorsatz, der sich auf die Haupttat des Haupttäters bezieht und auf das eigene Unterstützen dieser Tat. Das haben natürlich die Betroffenen hier gewiss nicht gehabt. Denn das war ja keine gemeinsame Absprache, sondern die sind als unbewusstes Werkzeug eingesetzt worden. Also sozusagen, die waren zwar im technischen Sinn Täter, aber das war natürlich eine mittelbare Täterschaft, weil die keinen Vorsatz hatten, nicht darüber nachgedacht haben, dass es überhaupt in Betracht kommen könnte. Da kann man natürlich immer noch sagen, ja, dann könnten sie ja fahrlässig gehandelt haben. Das würde aber voraussetzen, dass es eine sich irgendwie in dem Zusammenhang dieses Klinikablaufs aufdrängende Pflicht sei, alle Infusionen, die vorbereitet werden, darauf zu untersuchen, ob da ein tödliches Gift in Anführungszeichen drin ist. Das ist nach dem, sagen wir mal, sogenannten Vertrauensgrundsatz nicht angezeigt.
Und wäre vielleicht nur anders, wenn die Infusion plötzlich statt durchsichtig grün gewesen wäre oder zum wenn Beispiel, jemand Heparin draufgeschrieben hätte.
Genau,
oder?
Wenn irgendwelche Anhaltspunkte dafür vorliegen. Aber wenn Sie ins Studio gehen, dann prüfen Sie auch nicht nach, ob vielleicht in einem der Mikrofone hier jetzt eine Bombe versteckt ist, weil Sie einfach davon ausgehen, dass nein. Und auch wenn Sie nach Hause gehen, prüfen Sie nicht, ob hier irgendwelche schrecklichen Dinge vorbereitet sind, um dem nächsten Redakteur, der hier sitzt, dann irgendwie was Böses anzutun. Also Fahrlässigkeit kam da nicht in Betracht, sondern die Frau hat diese anderen Bediensteten da in den Krankenhäusern als unvorsätzliche Werkzeuge eingesetzt.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, wer, bevor ich in dieses Studio kam, den Lautstärkeregler meines Kopfhörers so hoch gedreht hat. Ich würde da allerdings auch keinen Vorsatz unterstellen, sondern
Trommelfell.
Na, ich glaube, es war eher Schwerhörigkeit der Kollegin oder des Kollegen vor mir. Gut, ich habe hier noch einen O-Ton eines ärztlichen Direktors einer der beteiligten Kliniken. Ich finde, auch nach der Zeit kann man das jetzt so stehen lassen, muss nicht sagen, wer es jetzt gewesen ist. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir uns das anhören. Mich hat das einigermaßen ratlos gemacht. Es geht so in dieses gleiche Themenfeld, das wir auch bei dem Serienmörder Nils Högl erlebt haben, dass in den Kliniken irgendwie komische Todesfälle oder komische Vorgänge passieren, alle irgendwie ein schlechtes Gefühl haben, aber keiner so richtig sich entscheiden kann, etwas zu tun. Und hören wir uns vielleicht erstmal an, was der ärztliche Direktor gesagt hat.
Es kam dann über Hebammen mal das Gerücht auf, sie sollte auch schon mal an ihrer früheren Arbeitsstätte aufgefallen sein. Und da fand ein entsprechendes Gespräch statt, wo sie das von sich wies und sagte, dass die Anschuldigung stimmt nicht. Und damit war das für uns auch sozusagen positiv erledigt. Durchaus mit der Maßnahme ein besonderes Auge anfangs auf sie zu haben, aber sie ist bei uns dann nicht aufgefallen in der weiteren Zeit.
Sie ist angesprochen worden und sie hat dann gesagt, sie war es nicht. Ich gebe jetzt zu, ich habe auch schon Haftentscheidungen des Bundesgerichtshofs gelesen, in denen drin stand, er sagt ja, er war es nicht, also muss man ihn freilassen. Ich verkürze grob, aber eigentlich kann es das doch nicht sein. Also ich glaube, wir verstehen so ein bisschen seinen Gedanken nach dem Motto, wir haben was unternommen, aber irgendwann waren uns die Hände gebunden. Aber irgendwie habe ich da ein ganz, ganz ungutes Gefühl, eben auch mit dem Nils-Högel-Fall im Rücken, diese, wir trauen uns da jetzt nicht so richtig ran, wir wollen ja niemand etwas Böses tun und wir wollen erst recht nicht, dass in unserer Klinik so ein Fall passiert ist. Und dann können die Leute weitermachen.
Ja, das ist eine komplizierte Frage. Soweit ich weiß, hat allerdings der Leiter der Klinik in Bad Soden, wo sie vorher gearbeitet hat, als er mitgekriegt hat, dass sie wieder als Hebamme arbeitet, seinem Kollegen in München einen Brief geschrieben und hat ihn darauf hingewiesen. Ob das jetzt davor oder danach war, nach diesem Gespräch, das der Arzt gerade erwähnt hat, das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht. Also es ist dann ja irgendwann mal ruchbar geworden. Und natürlich, so wie er es jetzt hier gerade beschrieben hat, klingt das ein bisschen seltsam. Es ist irgendwie von den Hebammen da ins Gespräch gekommen. Das ist natürlich erstmal so ein Gequatsche, muss man mal klar sagen. Ja? Und man darf natürlich auch nicht ganz übersehen, es wird viel gequatscht, wenn der Tag lang ist, auch in Kliniken, ne? Über irgendwelche anderen Kollegen oder was auch immer. Ja? Und einer weiß was oder weiß es vielleicht auch nicht und die andere erzählt es da weiter und sagt, ich habe gehört, es soll mal jemand gesagt haben. Und so entstehen ja solche Gerüchte zunächst mal. Da kommt ja keiner an und sagt, ich mache jetzt hier bei der Klinikleitung eine formelle Anzeige oder sowas. Ja? Und ich habe mich erkundigt. Da muss man natürlich sagen, was macht man da jetzt als Chef oder Verwaltungsleiter? Da fragt man mal. Das würde man ja auch, wenn über einen selbst sowas erzählt würde, da gab's mal was, glaube ich, ja, würde man ja auch erwarten, dass da ein Gespräch geführt wird. Da geht man dann selbstbewusst rein, wenn man das drauf hat und sagt, also es ist völlig fernliegend, ja, schauen Sie sich mal mein Zeugnis an, aus Bad Soden, da steht gut, ne, niemals irgendwelche Beanstandungen, das ist völlig aus der Luft gegriffen, völlig fernliegend und bin entsetzt über so viel Schlechtigkeit der Menschen. Ja. Kann sein, dass man das glaubhaft rüberbringt. Ja. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, besteht da nicht eine Pflicht, sich zu erkundigen von der Klinik? Kann man drüber nachdenken. Ja,
ja, ist jetzt hier aber wirklich vertrackt, weil Bad Soden, Sie haben es angesprochen, der hat dann, als er es mitbekommen hat, der frühere Chef, eine Art Warnbrief geschrieben. Er hat aber vorher in der vorherigen Situation, und auch das kann man sich ja als arbeitsrechtliche Auseinandersetzung durchaus vorstellen, ein exzellentes Zeugnis geschrieben, nach dem alten Grundsatz, geh mit Gott, aber geh. Also weiß man ja auch nicht so richtig, soll man den in Bad Soden jetzt loben oder tadeln, denn dieses gute Zeugnis hat ihr natürlich dann die nächste Anstellung auch ermöglicht. Und auf der anderen Seite, ja, es soll nicht darum gehen, jemand lebenslang quasi ein Berufsverbot auszusprechen, wenn wir dafür nicht so eine heftige Grundlage haben, wie wir sie hier am Ende dieses Falles haben. Und auf der anderen Seite geht es eben im ärztlichen Bereich nicht darum, dass vielleicht eine Schraube nicht richtig reingedreht oder ein Nachrichtenredakteur einen Genitiv falsch angewandt hat, sondern es geht um Leben und Tod.
Natürlich. Das ist so, ja. Es war natürlich nicht so, dass in Bad Soden die Fälle, das waren ja glaube ich vier, offenbar waren. Also es ist ja nicht so gewesen, dass sie gesehen haben oder bemerkt haben, dass die Frau Patientin versucht hat zu töten und dann gesagt haben, na gut, da gehen wir mal eine Abfindung. Hauptsache du kündigst und gehst woanders hin. So war es nicht, sondern es gab halt so, es Gerüchte ist aber auffällig, ja. Es ist aber auffällig, so. Ja. So halt, ne. Erstaunlich, dass da immer was passiert, wenn die Dienst hat oder so, ja. Mehr ist ja zunächst mal nicht, ja. Und die hatten ja auch das Heparin noch gar nicht gefunden. Die wussten ja gar nicht, warum die Blutungen aufgetreten sind. Die haben dann nicht danach gesucht. Und in Bad Soden wird es schon mehr als zwei oder drei Entbindungen gegeben haben in der Zeit, ja. Und zunächst mal ist es ja einfach nur ein Einzelfall und da ist halt noch ein Einzelfall. So, und dann kam das mit dieser Tablette, die halt zu Schwangerschaftsabbrüchen führt, die irgendein Assistenzarzt in der Vagina einer Schwangeren gefunden hat. Und da war dann irgendwie klar, die kann eigentlich nur durch sie da hin praktiziert worden sein, weil niemand sonst halt sich mit der Patientin beschäftigt hatte, offenbar. Und das hat dann eher den Ausschlag gegeben. Sie hat alles immer bestritten, hat gesagt, das ist mir völlig unerklärlich, ja, ich war das nicht. Und man hat sie auch nicht formell verdächtigt wegen dieser Blutungsereignisse, sondern man hat nur gesagt, die Frau ist uns irgendwie suspekt und da kündigen wir jetzt fristlos. Und da ging jetzt die arbeitsgerichtlich vorgegangen und dann läuft halt beim Arbeitsgericht das übliche Verfahren, ja, dass alle diese Kündigungen oder sagen wir mal, ein Großteil dieser Kündigungen enden dann ja mit einem Vergleich. Dann muss sich der Arbeitgeber verpflichten, ein halbwegs vernünftiges Zeugnis zu schreiben und eine Abfindung zu zahlen. Und dann wird einverständliches Arbeitsverhältnis aufgelöst. Das ist so ein, sagen wir mal, Routineablauf bei Arbeitsgerichten. Und der Arbeitsrichter hat sicher auch nicht Anlass gesehen, da jetzt sich in größerem Umfang in die Aufklärung dieser rätselhaften Fälle in der Klinik Bad Soden zu engagieren. Vielleicht wusste der gar nichts davon. Die haben ihm nur gesagt, gibt da unaufklärbare Probleme mit möglichen Fehlleistungen in der Arbeit. Das war dann diese Tablette. Und da kündigen wir sie jetzt. Und dann wischt sich hier den Staub von den Fingern und sagt, okay, wir wissen es nicht genau. Erstens sind wir verpflichtet jetzt arbeitsgerichtlich. Man kann ja in ein Zeugnis nicht reinschreiben, die Frau hat immer ordentlich gearbeitet. Wir haben sie allerdings im Verdacht, Mordversuche begangen zu haben. Das kann man da nicht reinschreiben, wenn man das nicht beweisen kann. Sie war stets
bemüht, den Patienten den Tod zu bringen. Nein.
Sondern da steht dann halt drin, sie war immer zuverlässig und von großer fachlicher Kompetenz und insgesamt kriegt sie ein Gut, hat sie ja gekriegt. Und natürlich, diese weiteren Folgen zieht es nach sich, nämlich dass sie sich mit dem Zeugnis dann halt in Großhadern beworben hat und dort auch genommen worden ist. Und was mich gewundert hat, ist, dass dann der Chefarzt in Bad Soden plötzlich mit Erschrecken bemerkt hat, dass sie wieder anderweitig tätig ist. Ich weiß gar nicht, wie er das bemerkt hat, aber er hat das jedenfalls. Aber was hat er sich vorher vorgestellt? Dass sie da jetzt rausgeht und dann wird sie jetzt Pizzaverkäuferin oder, also das musste denen ja klar sein, dass sie weiterhin als Hebamme arbeiten will.
Na, vor allen Dingen und beim Gebaren zwischen Chefärzten, wie hoch muss der Handlungsdruck bei ihm empfunden worden sein, wenn er sich hinsetzt und dem Kollegen einen Brief schreibt, der ja angreifbar ist und der ja auch letztlich ihn nicht nur in ein gutes Licht rückt, wenn er schreibt, lieber Herr Kollege, wollte ich nur sagen, heißt ja auch, irgendwas ist auch hier bei uns nicht richtig gelaufen.
In der Tat, ja. Das muss man sagen. Also
da würde ich sagen, der Brief ist morgens um 7 nach einer schlaflosen Nacht geschrieben worden, nach dem Motto, oh Gott, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. So wirkt das.
Oder hoffentlich habe ich keinen
Fehler gemacht. Oder hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht, aber ich exponiere mich jetzt. Ich will das nicht einfach laufen lassen.
Ja, ja, das war sicher so.
Und ich bin völlig bei Ihnen, dass das, was Sie arbeitsrechtlich eben beschrieben haben, dass das Alltag ist und dass das, glaube ich, auch gute pragmatische Gründe in vielen schwierigen Arbeitsverhältnissen ist, das so zu handhaben, weil die fristlose Kündigung eben häufig nicht hält und weil die Sache dann schwierig ist und weil keine Seite so richtig Lust hat, jetzt jede dreckige Wäsche zu waschen. Aber dieses Problem in dem arbeitsrechtlichen Vergleich, ein sehr gutes Zeugnis rauszuhandeln, das wird doch bei diesen Berufen, wo die Schadensmöglichkeit so groß ist und wo die Rechtsgüter, um die es geht, so wichtig sind wie Leben, da wird das doch zu einem echten Problem. Und es ist doch fast so ein bisschen bei aller, aber wir sind im Zivilrecht, ich darf Analogien anwenden, bei aller Unzulässigkeit des Vergleiches ein bisschen wie die Lubitz-Problematik. Warum darf denn der Psychiater den Piloten therapieren, aber muss der Airline nicht sagen, dass er eigentlich ein erhebliches suizidales Risiko hat? Wenn wir in diesen Medizinbereich kommen, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, dass es heißt, das müssen wir jetzt so machen, weil das regeln wir im Recht immer so. Und wir übersehen so ein bisschen, wie viel Schaden und wie viel Zerstörungspotenzial da noch mitschwingt.
Da haben Sie recht. Letzten Endes kann man es ja nicht, sagen wir, durch bösen Willen erklären. Ja, das sind ja jetzt keine Verschwörungen, die da stattfinden in den Kliniken und Abteilungen. Dass dann alle sagen, ja, egal was hier passiert, Hauptsache Deckel drauf und Schwamm drüber. Sondern es hat ja andere Gründe, die so eher im nicht bewussten Bereich liegen. Einer der Gründe ist natürlich die Arbeitssituation selbst, die in der Regel sehr stressig ist, extrem auf Effizienz ausgerichtet und auch extrem ausgerichtet auf das Funktionieren der einzelnen Leute. Die müssen sich alle aufeinander verlassen können und das wird auch permanent gepredigt. Und da gibt es so einen beruflichen Command, dass das auch alles klappt. Und niemand lässt sich Schwächen anmerken oder Unsicherheiten und Fehler. Da geht ja niemand rum und sagt, Kollege, ich glaube, ich habe was falsch gemacht oder ich weiß auch nicht so richtig, was ich machen soll. Sondern das wird alles auf so einer Effizienzebene mal kurz andiskutiert, muss schnell entschieden werden. Alles ist immer eilig. Und jeder versucht sich irgendwie als besonders kompetent und tough und nervenstark und so weiter und mit ewiger Kraft ausgestattet darzustellen. Und darüber liegt wie so eine Glocke die Notwendigkeit des Vertrauens und die Notwendigkeit, dass die Abteilung läuft und dass das da alles reibungslos geht. Und dazu kommt dann zu allerletzt noch diese, gerade in der Medizin und im klinischen Bereich, ausgeprägte Hierarchie, dass da halt die Assistenzärzte, die Oberärzte und die Chefärzte und die Krankenschwestern und Pfleger in einer starren Hierarchie sich bewegen. Da gibt es halt dann die Oberschwester und den Oberarzt. Der motzt die Assistenzärzte an und der Chefarzt ist der König, der da durch die Reihen schwebt und bei der Visite kurze Statements in die Kalender oder in die Notizbücher diktiert und für jeden Patienten dann nur noch ungefähr 2 Minuten Zeit hat. Und das sind, sagen wir mal, Hierarchien, die erstens ausgeprägt sind, je nach der jeweiligen Persönlichkeit oder den Persönlichkeiten. Und zweitens, die dann auch verhindern oder jedenfalls die Gefahr in sich bergen, dass Widerspruch, Zweifel und Ähnliches eher verhindert wird, eher hinten angestellt wird. Wenn da der Oberarzt nicht was sagt, dann lässt man mal lieber die Finger davon und sagt, das wird der Chef schon machen, ne? Der wird das schon gesehen haben oder sonst irgendwas. Oder ich habe jetzt die Anweisung, das so und so zu machen, warum soll ich, kleines Würstchen, jetzt hier das ganz anders machen?
In so einem Verständnis mit dem lateinischen Wort Dixit, er sagt, dass man immer sagt, also warum ist das jetzt so? Chefarzt Dixit.
Genau.
So, damit ist alles gesagt.
Ja, so ist es ja.
Aspirin, Chefarzt Dixit, Punkt. Das war der Fall der lebensgefährlichen Hebamme. Können wir ihn beenden an dieser Stelle?
Ja, ich denke, es ist alles Wichtige gesagt oder jedenfalls das, was man auf der Grundlage unserer Informationen dazu sagen kann. Die Verurteilte hat Revision eingelegt und der Bundesgerichtshof hat im März 2018 die Revision als offensichtlich unbegründet verworfen.
Ich sage danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an die Geburtshelferinnen und Helfer dieser Folge, namentlich Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Sophia Hoog, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Diesen letzten Satz sage ich fast immer an dieser Stelle und ab und an bekommen wir eine E-Mail mit der Frage, wen ich denn da genau meine. Ich habe das, glaube ich, früher schon mal gesagt, ich wiederhole das aber gern nochmal. Denn dieser Fall heute ist ein gutes Beispiel, wem dieser Dank gilt. Und zwar einer Person, die hier leider ungenannt bleiben muss, weil er oder sie uns zwar auf den Fall hingewiesen und ihn zur Besprechung empfohlen hat, aber zweifellos nicht glücklich wäre, wenn ich das jetzt hier ausbreite, wer er oder sie ist. Andererseits brauchen Thomas Fischer und ich genau solchen Input, weil wir zwar beide, Thomas Fischer viel mehr als ich, andauernd mit neuen Fällen zu tun haben, mancher rechtliche Schatz aber doch verborgen bleibt, wenn wir nicht drauf gestoßen werden. Deshalb fahre ich im Ritus fort und sage, wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter leuchtet und riecht ein bisschen nach Fisch.
Moin Holger, hier ist Marek Erhardt vom neuen Podcast True Crime Hamburg. Ich habe ein paar ziemlich spannende Fälle für euch, zusammen mit meinem Freund und Hamburgs Polizeipräsidenten AD Ralf Martin Meyer habe ich gerade über die sogenannten Säurefassmorde gesprochen und ein paar sehr interessante Ermittlungsdetails erfahren, die so vorher nie öffentlich zu finden waren. Außerdem haben wir über die Zielfahndung nach Thomas Wolf, einem der gefährlichsten Bankräuber Deutschlands, gesprochen. Wir reden in unserem neuen Podcast aber nicht nur über echte Verbrechen, sondern auch über das, was man daraus lernen kann und zeigen euch, wie die Polizei in Deutschland arbeitet. Alles mit Infos aus erster Hand, denn Ralf liefert wirklich Details, die so in keiner Zeitung standen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr mal reinhört. Bei True Crime Hamburg, der Polizeipodcast in der ARD Audiothek. Liebe Grüße und ciao.
Das haben wir gehört und Grüße auch an Ralf zurück. Wenn es rund um Geheimnisverrat noch Bedarf an Strafverteidigern gibt, wir kennen hier ein paar. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um ein 4-jähriges zuckerkrankes Mädchen, das stirbt, weil seine Eltern es aus ideologischen Gründen nicht regelmäßig untersuchen lassen. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.